jetzt glaube ich für, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, einfach um Erwartungsabgleich. Ich habe gerade jetzt vorgestern ein großes Projekt abgelehnt, was ich grundsätzlich voll gern gemacht hätte. Aber da ist darum gegangen, die haben schon relativ konkret gewusst, was wollen. Und ich hätte das Projekt komplett anders aufgezogen. Und für mich war das dann, also es war sich irgendwie nicht ausgegangen. Ja, also so einfach wen anderen in eine Schablone pressen oder sich selbst eben dann verbirgen, das passt nicht.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Stell dir kurz vor, du wächst in einer Familie auf, in der die Firma das vierte Kind ist. Wo der Schreibtisch sich vor Arbeit biegt und das Business immer mit am Frühstückstisch sitzt. Genau das ist die Geschichte meines heutigen Gastes, Eva Schrotter. Eva hat früh gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen, dort, wo das Ungesagte liegt. Heute nutzt sie diese Gabe, um Unternehmen in Übergabeprozessen und Konfliktsituationen Begleitung zu sein. Wir reden darüber, wie unsere Herkunft unseren Führungsstil prägt, wie man aus der Opferrolle in die Gestaltung kommt und warum Harmonie im Business oft der gefährlichste Zustand ist. Ein sehr persönlicher Blick hinter die Kulissen. Bühne frei für Eva Schrotter. Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten. Eva, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke für die Einladung.
Ehrlich gesagt, freut mich das.
Dass wir heute hier sitzen, dass du mich eingeladen hast und dass das einfach so ein unkompliziertes Miteinander ist, ein unkompliziertes Gespräch. Wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt und jetzt freue ich mich drauf, dass wir das heute hier vertiefen können.
Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Boah. Ich bin gerade in einer komplett positiven Stimmung da.
Schön.
Es gibt natürlich ab und an Dinge, die mich ärgern, immer wieder, sogar sehr. Nur bin ich jetzt tatsächlich in dieser Stimmung da und...
Dann lass mal so stehen. Ehrlich gesagt müsste dringend mal gesagt werden.
Eigentlich müsste ehrlich gesagt werden, dass Gespräche mit Mitarbeitern einfach so extrem wichtig sind, dass Konflikte einfach solche großen Potenziale sind und wir das natürlich alle nicht gelernt haben in unserer Kindheit, wie gehe ich mit diesen herausfordernden Situationen um, wie gehe ich mit Konflikten um. Und Führung beginnt aber für mich da. Ja? Mhm. Und das hat ja ganz stark mit Selbstführung zu tun. Ja? Also wie gehe ich selbst, wenn wir das beim Ärger waren, damit um, wenn mich was ärgert, wenn mich was ärgert, weil ein Mitarbeiter was nicht macht, wenn mich was ärgert, weil ein Gesellschafter was anders reagiert als erwartet, wie gehe ich damit um? Und ganz oft wird das natürlich runtergeschluckt, ja. Und die Spannungen werden so lange mitgetragen, bis es halt wirklich offensichtlich ist. Und darum sollte ehrlich mal gesagt werden, Spannungen sofort ansprechen.
Du hast eh gerade gesagt, haben es in der Kindheit vielleicht nicht gelernt, dass man Konflikte, Streits irgendwie lösen. Jetzt haben wir einen 7-Jährigen daheim, der mir auch immer wieder Dinge erzählt, die manchmal dramatischer, manchmal weniger dramatisch sind. Was müssen wir denn anders machen, nämlich wir, auch die Elterngeneration, damit so irgendwie die wir da jetzt gerade aufziehen, dann nicht vor genau diesen Themen stehen und nicht auf einmal Geschäftsführer sind, die in einem Coaching sitzen und Fragen stellen. Oder sich Fragen stellen.
Es beginnt, danke für die Frage, weil die ist extrem wichtig und was wir eigentlich jetzt wesentlich beeinflussen können, nämlich das heißt wirklich mal, okay, zum einen, wie reagieren wir selbst in herausfordernden Situationen? Weil oftmals verlangen wir von unseren Kindern, dass sie Dinge machen, die wir selbst nicht gelernt haben. Also das heißt, den Konflikt gut lösen. Und das beginnt natürlich auch mit Selbstführung. Also was mache ich, wenn ich eine schwierige Situation beobachte? Was mache ich, wenn... wenn mich was herausfordert, wenn mir gerade nicht was gelingt, wenn jetzt sagen wir klassisch Auto vorne, wie reagiere ich, wenn ich im Stau stehe, wenn man einer die Einfahrt nimmt, wenn, das sind jetzt Kleinigkeiten, ne? Aber gleichzeitig auch, wie begleite ich das Kind, wenn es jetzt einen Wutausbruch hat, wenn sie jetzt Dinge macht, die man unter Anführungszeichen nicht macht, ja, oder nicht so reagiert, wie es ich als Mutter oder Vater gern hätte. Und Kind ist ja ganz oft auch der Spiegel. Und da kann man natürlich einen ganz großen Hebel in unserer Selbstführung zum einen und zum anderen halt im Vorleben eben aus dem Erwachsenen-Ich raus. Ja. Also wie hätte ich gern, dass mein Kind reagiert? Und dann im dritten Schritt natürlich Situationen auch nachbesprechen mit dem Kind. Also wie natürlich wir selbst, wir Erwachsenen sind natürlich auch, aber wenn wir das Wissen mit haben, gelingt auch nicht jede Situation, so wie man es gern hätte. Aber man kann im Nachgang, und das ist natürlich wieder das Vorleben, dann bewusst auch hergehen und diese Dinge auch nachbesprechen und auch ehrlich zu sich selbst sein. Also es beginnt, sagen wir, wieder bei der Selbstführung, also in der eigenen Reflexion und dann aber eingestehen, okay, ich habe jetzt nicht so reagiert, wie ich gerne reagiert hätte. Können wir das nächstes Mal so und so machen? Ja? Oder was wären Strategien für die Zukunft? Ja? Und diese ja immer wieder durchbesprechen.
Jetzt kennen wir ja solche Sachen wie Feedback-Regeln und Sandwich-Methode und so weiter. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt, kriegt man ja da relativ viel mit. Auch Führungskräfte, die dann irgendwelche Mitarbeitergespräche führen sollen. Ich kann mich erinnern, jung in Führungsverantwortung gewesen und dann war das erste Mitarbeitergespräch. Und dann kriegt man diese unsäglichen Bögen aus der HR-Abteilung, die dann bitte auszufüllen sind. Und mein Team war überschaubar, weil ich habe drei Leute gehabt. Und ich habe mich dann zusammengesetzt mit dem Ersten. Natürlich hat der einen Zettel schon in der Hand gehabt. Ich habe ihn auch natürlich ausgefüllt gehabt. Aber ich habe gesagt, jetzt lege ich den Zettel mal da rein und jetzt reden wir mal eine Dreiviertelstunde. Und damit dann Genüge getan ist, schauen wir halt, dass wir diesen HR-Wisch irgendwie noch ausfüllen. Und das hat dermaßen überrascht im Mitarbeiter, dass ich jetzt wirklich reden will mit ihm. Ich habe es ehrlich gesagt aus Naivität nicht besser gewusst. Und auf einmal haben wir tatsächlich auch kritische Dinge besprochen. Du, ich brauche das und das von dir, wo auch der Mitarbeiter sich Dinge gewünscht hat. Und auch ich irgendwie einfach erzählt habe, was ich gerade brauchen würde von ihm. Und irgendwie hat es dann gepasst. Warum? Ich habe jetzt relativ lange ausgeführt. Aber warum ist dieses Kritik geben Thema immer so schnell mit einer beleidigten Haltung verbunden? Setzt meinen Rahmen nicht, sagen wir es falsch, sind wir es nicht gewohnt, dass wir einfach einmal Kritik einstecken, weil das ist jetzt per se nichts Böses, Kritik. Aber ich sehe das schon immer, wenn der Fehler auf einmal da ist, um Gottes Willen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht.
Naja, das ist natürlich ein großes Thema, was du gerade ansprichst. Und Feedback geben, ich sehe das jetzt zweischneidig, weil zum einen Feedback, glauben wir natürlich, wir können alle gut Feedback geben, weil das haben wir natürlich in der Schule alle gelernt, ja, und wie du auch schon gesagt hast, Sandwich-Methode und so weiter. Und dennoch ist in der Realität aber dann anders, weil, und das haben wir wieder bei der Selbstführung, ich habe ja mein eigenes Paket mit, ja. Das heißt, mir triggert ja da irgendwas im Außen oder beim anderen. Also zum einen hat es natürlich das Verhalten, zum anderen erinnert mir das natürlich auch unterbewusst an irgendwas. Und das heißt natürlich, was dann ganz oft verloren geht, ist natürlich die Haltung. Ja? Also die Haltung in dem Gespräch, und das ist eigentlich viel wichtiger aus, wie welche Formulierung verwende ich jetzt. Nehme ich jetzt die Formulierung da auf dem HR-Bogen, auf diesem Mitarbeitergesprächsbogen, der ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, einfach Orientierung bieten soll. Nur sehen sie halt die meisten nicht als Orientierung, sondern handeln sie halt wirklich strukturiert.
Programm,
genau,
das sie durchspielen
Frage muss. Für Frage durch. Eben auch, weil es eben das Gefühl haben, eben sowieso nicht, da kommt sowieso nichts aus, ja? Weil Mitarbeitergespräche sind ja ganz oft, wenn man mit Mitarbeitern spricht, die haben Angst davor, weil es vielleicht irgendwas kommt, sie haben vielleicht sogar schlecht geschlafen die Nacht davor oder sie sind eigentlich sowieso der Meinung, ja, das wird halt gemacht, weil es halt dazugehört einmal im Jahr, aber nicht jetzt, weil es wirklich zu einer Veränderung führt. Also wenn man Mitarbeiter befragt und gleichzeitig auch Führungskräfte, sind eigentlich beide der Meinung, das machen wir halt, weil es halt so vorgegeben ist. Ja? Und das ist total schade, weil natürlich extrem viel Zeit und Ressource da rein fließt und natürlich auch total viel Potenzial drinnen steckt. Und um da auf deine Frage zurückzukommen, warum das oft dann einfach diese Haltung ist, also als Kritik aufgefasst wird, und das ist tatsächlich oft, Weil, also zum einen natürlich, weil die Formulierung vielleicht von der Führungskraft mit der Haltung nicht zusammenstimmt, ja. Das heißt, da ist irgendwo Diskrepanz, ja. Und natürlich, auch wenn das nicht ausgesprochen ist, aber das füllt diesen Raum. Oder eine andere Möglichkeit ist, weil der Mitarbeiter nicht abgeholt worden ist, ja, also ich spreche da immer von diesem Taxifahrerprinzip, also man fährt zum Hafen, weil man gemeinsam mit dem Schiff losfahren will. Und ich als Führungskraft hole aber die Mitarbeiter bei den Haltestellen, ob bei den Bushaltestellen oder Taxihaltestellen, und jeder steht woanders. Ja. Und in so einem Gespräch ist das natürlich total wichtig. Ja. Klassischerweise wird mit einem kurzen Smalltalk-Satz eingestiegen und dann kommen wir gleich zum Bogen. Ja. Mhm. Und so funktioniert es halt meistens nicht. Ja. Manche Mitarbeiter erreiche ich so, aber gerade die, wo es sowieso vielleicht schon schwierig ist, die machen halt da Dienst nach Vorschrift. Ja. Und da braucht es einfach mehr Persönlichkeit, mehr Zeit, wahrscheinlich oder ganz sicher sogar auch nicht, dass dieses Gespräch nur einmal im Jahr ist, sondern andere Abstände. Also da darf man ruhig individualisieren, was halt das Team auch braucht. Ja.
Ich habe das bei mir so gehabt, also dieses Fehler-Zugeben-Thema. Da hat sich was verändert über die Jahre. Und mittlerweile, auch wenn ich jetzt mit Kunden zu tun habe und ich habe einen Fehler gemacht, dann versuche ich das nicht irgendwie schön zu reden und irgendwie so zu framen, dass es eigentlich voll super ist, was wir da gemacht haben, sondern stehe halt auch dazu, weil ich halt dann schon auch hoffe, dass meine Kunden wissen, ich habe das jetzt nicht absichtlich gemacht, sondern es ist halt was passiert, was nicht passt. Gott sei Dank ist es nicht dauernd so, aber natürlich gibt es diese Situationen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass in der Regel dann nicht geschimpft wird, sondern dass in Wirklichkeit das Gegenüber sagt, ja, danke für die Offenheit. Gut, dass wir es gesehen haben, ist jetzt nicht ideal, wollten wir beide ein anderes Ergebnis. Und das in Wirklichkeit die Beziehung stärkt, als dass es im Nachhinein dann mir im Kopf fällt.
Ja.
Du bist ja im Coaching und ich gehe jetzt davon aus, ich bin nicht der Allererste, der auf diese Erkenntnis gestoßen ist. Wie integriere ich das? Also ich komme ja immer wieder in die Situation und natürlich ist es jetzt nicht so, dass man mit Freuden dann zum Gegenüber geht und sagt, yes, ich habe dir einen Fehler zu erzählen und unsere Beziehung wird jetzt gleich so super, sondern das ist ja nicht so. Und wie komme ich trotzdem über die Hürde drüber, so aus deiner Sicht?
Über die Hürde drüber meinst du jetzt, dass
das zu erzählen, nicht in Muster zu verfallen, dann irgendwie was schönreden will.
Ja, ich finde, das kann man übertragen sowieso auf die ganze Führungsarbeit, weil also ich sage zum Beispiel immer walk the talk, also das heißt, alles, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte, muss ich selbst erfüllen als Führungskraft. Also alles, wo ich selbst nicht bin, kann ich in keinster Weise irgendwie erwarten. Ne? Zum Beispiel Meeting, Pünktlichkeit, ja, ich komme selbst 3 Minuten spät und drücke mir dann noch einen Kaffee runter und sprich das aber nicht an. Ja? Und wir fangen halt, 5 Minuten später an, dann kann ich nicht erwarten, dass die anderen beim nächsten Mal pünktlich sind. Ja? Sondern einfach das auch als Chance sehen, zum Beispiel die eigenen Werte nochmal zu sagen oder die eigenen Prinzipien zu betonen oder die eigenen Erwartungen. Also, und das kann man da so schön verbocken in Botschaften einfach. Ja, im Sinne von, mir ist Pünktlichkeit total wichtig und heute habe ich es selber nicht geschafft. Ja? Also das heißt, so habe ich das einfach nur einmal reframed einfach auch. Das heißt, die Dinge, die mir wichtig sind und was ich gleichzeitig vom Team erwarte, ohne da jetzt irgendwie das groß anzusprechen, sondern einfach in 2 Sätzen, mehr oder weniger locker nebenbei und aber trotzdem als Message ganz klar bringen. Und das lässt sich natürlich übertragen auf ganz viele Situationen. Also da gehört natürlich wieder die Selbstreflexion dazu, dass ich ja sage, okay, ich lasse das jetzt unter den Tisch fallen, weil hat hoffentlich keiner gesehen oder gemerkt. Und manchmal ist natürlich auch so, dass das Selbst- und Fremdbild natürlich da Abweichung hat, dass man selbst gar nicht bewusst ist. Jeder hat natürlich seine blinden Flecken, ganz klar. Aber natürlich Fehlerkultur, und wir machen alle viele Fehler am Tag. Das ist auch gut so, weil ja Fehler natürlich dieses Entwicklungspotenzial zeigen. Und da hat eine Führungskraft extremen Einfluss natürlich drauf, wie wird das in der Abteilung oder im ganzen Unternehmen auch gelebt. Ja. Und wie gesagt, walk the talk.
Ich mag ein bisschen zurückschauen, weil wir ja auch so als im Business Stehende, als Anbieter, als Unternehmer, Unternehmerin irgendwie da sitzen. Und bei dir gibt es ja so ein bisschen Familienunternehmensgeschichte und das ist recht eng verwoben. Vielleicht, dass mal du mit eigenen Worten so mal so das kurz umreißt, wo kommt denn eigentlich her? Weil ich habe so den Verdacht, beziehungsweise aus dem Vorgespräch weiß ich es ja auch, dass ja da viele Dinge sich heute ausprägen, die da irgendwo entstanden sind.
Genau, ich bin aufgewachsen in einem Familienbetrieb. Meine Eltern haben das aufgebaut und ich habe sehr viel Zeit im Büro meiner Mutter und auch bei Kunden mit meinem Vater verbracht. Und für mich war das als Sechsjährige schon total spannend, eben die Gespräche zu lauschen. Also so, was passiert zwischen den Zeilen, also was sind die Worte, was ist aber das, worum es wirklich geht. Ich habe da immer schon sehr gutes Gespür dafür gehabt. Und ich habe auch sehr früh gemerkt, okay, wie Führung funktioniert und was eben nicht funktioniert. Also ich traue mir sagen, ich habe das vielleicht auch viel intensiver wahrgenommen als meine Eltern damals. Ja. Und meine Eltern haben einen sehr unterschiedlichen Führungsstil gehabt. Und ich habe da sehr viel für meine Arbeit heute mitgenommen. Also wie gesagt, was eben funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und da hat es für mich eigentlich begonnen, ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es entdeckt habe. Aber wenn ich es richtig mir außerrecherchiert habe, ist so eine Saga von dir, die Firma war bei euch das vierte Kind. Wie ist da als Kind gegangen, wenn so irgendwie die Firma als so ständiger Faktor dabei ist? Kann ja auch so Momente haben, die vielleicht ja Muster auslösen.
Für mich war es natürlich meine Realität, ja, ich habe es nicht anders gekannt, ja, und habe natürlich enorm profitiert auch davon, ja. Es ist tatsächlich immer um die Firma gegangen, also sei es jetzt beim Frühstück, bei Wanderungen, bei Familienfesten. Also gefühlt halt, das, was ich mitgenommen habe, es hat sicher andere Themen auch gegeben. ich war total gern im Betrieb. Ich habe auch mit 14 das erste Mal dann wirklich auch begonnen, in den Ferien dort zu arbeiten oder Nebenjob. Und das hat sich auch durchgezogen bis zum Ende vom Studium. Und für mich war es sehr wertvoll, ja. Natürlich hat es ab und an Einbußen gegeben, ja. Also mal warten müssen im Sinne von, ich kann mich erinnern, da haben sie einen Balkon gemacht und ich kann mich schon erinnern, dass ich da gestanden bin und öfter gewartet habe. Ja. Dass meine Mama heimkommt zum Beispiel, wenn wir irgendwas ausgemacht haben. Und ich habe einfach da die Saga im Kopf, weil Mama ist ein sehr positiver, liebevoller Mensch und Eva, der Schreibtisch birgt sie. Okay. Das war so das innere Bild, was ich da irgendwie mitgenommen habe. Also im Sinne von, ich bin jetzt nicht fertig geworden, aber ich bin jetzt da.
Warum, also du bist ja jetzt nicht im Betrieb, warum ist, also habt ihr es nicht übernommen oder ist was passiert oder warum bist du jetzt nicht dort weitergegangen, warum bist du jetzt nicht die Junior-Chefin, die irgendwie nachgeguckt ist?
Also grundsätzlich, ich bin ein Mensch mit sehr vielseitigen Interessen und ich habe mir es grundsätzlich immer vorstellen können. Also ich habe das nie ausgeschlossen, habe mir ja teilweise dort auch gesehen. Bei uns war es dann so, dass meine Schwester den Betrieb übernommen hat. Also da war ich schon in Wien, da war das für mich eigentlich schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Meine Schwester hat den Betrieb dann mit meinen Eltern gemeinsam geführt. Mein Papa ist dann irgendwann in Pension gegangen. Und dann hat meine Schwester einen Familienunternehmer geheiratet, wenn man das so sagen kann. Und im Endeffekt war nie so klar, diese Nachfolgeregelung war relativ offen. Und es war dann irgendwann schwanger und somit hat sich das Ganze verflüchtigt und es hat dann der Zeitpunkt gut gepasst und ist das Unternehmen verkauft worden.
Jetzt gibt es so einen Glaubenssatz, den ich mir außer markiert habe. Es gibt immer Probleme mit dem Personal. Das würde jetzt der Mama zuschreiben. Jetzt hast du vorher gleich ganz viel über Führung geredet. Schließt sich da ein Kreis?
Absolut, ja. Also das ist so dieser zweite Satz, den ich mit habe auf dem Ohr noch, ist der biegende Schreibtisch. Das heißt immer alles selber machen und es hört nie auf, die Arbeit. Und zum anderen, und wie du gerade gesagt hast, da schließt sich natürlich der Kreis auch mit diesen zwei Sätzen. Kein Personal, das was Verantwortung übernimmt, was eigenständig arbeitet. Also das ist wirklich was ich da ganz stark mitgenommen habe. Und darum ist er auf der anderen Seite, hat sich der Schreibtisch dann gebogen. und ich bin da so mit dem in die Berufswelt natürlich gestartet. Ja. Also das heißt, es war immer so ganz viele positive Emotionen, was ich mit der Firma verbunden habe. Aber ich habe natürlich auch diese Komponente mitgehabt, diese Ja, da ist eine Schwere. Ja? Mhm. Einfach, weil man keine Menschen findet oder kein Personal findet, die, auf die man sich verlassen kann. Ja? Das war so das, was ich da ganz stark mitgenommen habe. Und für mich war es dann so, zum einen haben sie gewisse Themen natürlich wiedergespiegelt in meinem Berufsleben. Für mich war es aber dann irgendwann so, ich bin sehr lösungsorientiert und nach meinem Wirtschaftsstudium irgendwann ist dann der Zeit gekommen, wo ich gewusst habe, ich möchte mich auf die Suche machen nach Lösungen, weil ich war davon überzeugt, dass es da einfach auch Dinge gibt, die für jeden funktionieren. Ja. Und ich habe dann tatsächlich gestartet einfach mit dem Thema Mediation. Das ist mir tatsächlich irgendwie zugelaufen,
Das muss das schön, weil die Sachen, die uns zulaufen, da ist erfahrungsgemäß am spannendsten. Wie läuft das Thema Mediation zu?
Ich habe tatsächlich nie mit dem Gedanken gespürt, wirklich Mediation mich da zu vertiefen. Also mir hat Coaching, die ganzen Lebenssozialberatung, Unternehmensberatung, Organisationsentwicklung immer wahnsinnig interessiert. Aber so das Thema Mediation war mir immer zu schwer, also zu...
Der Streitendleid,
genau. Okay. Also eher zu wenig positiv besetzt, sagen wir so. Mhm. Und es war tatsächlich so, also wirklich nie im Sinn gehabt und ich weiß genau, es ist einmal diese Anzeige aufgepoppt und ich habe draufgeklickt, da habe mir das durchgelesen und dann war der Gedanke einfach da. Und ich habe tatsächlich, das war relativ kurz, ich glaube, das war eine Woche vor Beginn dieser anderthalbjährigen Ausbildung und ich habe mich spontan angemeldet.
Tja, so kann es gehen.
Ja, und so bin ich, darum habe ich gesagt, wirklich zugefallen oder tatsächlich eingefallen, also komplett da unverwandern da, die haben sich monatelang mit dem Thema schon auseinandergesetzt gehabt und für mich war das einfach da wirklich reinfallen in das Thema. Und ja, du kennst es sehr, wenn man dann anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung tiefer taucht, dann kann man auch nicht mehr aufhören. Also dann geht das auch, kommt die nächste Ausbildung und die nächste und die nächste und man findet überall im Leben Anknüpfungspunkte und das Netz wird immer breiter.
Ja, vor allem wird immer klarer, wie viel da unter der Oberfläche irgendwie liegt, absolut, was man so gar nicht am Schirm gehabt hat. Hat es bei dir was gegeben, was sich da aufgetan hat, ohne dass wir jetzt in die privatesten Details irgendwie reinwollen? Aber wie hat jetzt so dieser Einstieg dein Denken verändert oder auch dein Handeln dann in weiterer Folge? Was ist anders?
Was ist anders? Ich würde mal sagen, natürlich hat mich das massiv geprägt. Also allein das Konfliktthema, da habe ich eigentlich erst gemerkt, also wenn wir wirklich jetzt bei der Mediation bleiben, also ich habe mir die Frage davor nie so intensiv gestellt. Also wie löse ich eigentlich einen Konflikt? Oder was kann ich da tatsächlich, also dass ich das ja so stark lenken kann? Also da waren einfach Dinge, die waren auch gar nicht auf meinem Schirm. Ich war immer schon sehr lösungsorientiert in meinem Denken und aber natürlich hat es mich noch mal mehr zu dem gebracht, einfach, ja, dass man halt wirklich 100% von allem selbst in der Hand hat, ja. Und dass es immer eine Lösung gibt, dass ich immer was verändern kann, ja. Mhm. Und wie gesagt, das Konfliktthema hat schon mit mir viel gemacht, ja, also, darum habe ich ja zuerst gesagt, ja, man macht dann sowieso gleich weiter, weil man hat jetzt eine Tür aufgemacht und es steht im Raum der Möglichkeiten. Und für mich war das dann überhaupt keine Option, nur bei der Mediation zu bleiben. Also ja.
Das heißt, was hast du noch alles dann da gehängt?
Also die Lebenssozialberatung, also psychosoziale Beratung, ja. Coaching, dann alles mit Resilienz, Mentaltraining, alles, was irgendwie in Richtung, ja, herausfordernde Situationen einfach. Also mich hat immer das interessiert, was mache ich, wenn es schwierig wird, ja. Mhm. Weil das ist eigentlich das, was zum Konflikt kommt. Also zum Konflikt kommt es ja dann, wenn beide Seiten nicht mehr weiter wissen im Endeffekt, wenn beide in der Sackgasse stehen. Und so bin ich halt immer wieder in diese Bereiche eingegangen, ja.
Warum glaubst du, zirkt dich das an? Weil wo Widerstand ist, Wahrheit, hätte ich einmal gehört. Bei dir ist jetzt kein Widerstand, sondern du gehst ja da bewusst hin. Warum faszinieren die Konflikte? Oder wenn es schwierig wird?
Weil ich einfach so viel Potenzial sehe. Man braucht nur durch die Straßen gehen mit offenen Augen oder Ohren und sehen, was die Leute so sprechen, über was die reden, welche Themen, dass die so gedanklich drinnen sind, ja. Und da geht es immer um irgendwas ist schlecht, irgendwer ist schuld. Ja, oder man sieht, schaut zu einer Bushaltestelle und sieht zwei Streiten. Also, und ich finde das einfach so extrem wichtiges Thema, da die Leute einfach wirklich, also unabhängig jetzt von Führung oder Familie oder was auch immer, also es sind so extrem wichtige Tools und so, was uns einfach auf der Menschheitsebene einfach alle weiterbringt. Ja. Also wegschauen ist ja so diese eine alte Strategie, wegschauen, schlucken, durchbeißen, ja. Abschlucken und dann und weitergeben vielleicht oder an die nächste Generation sogar weitergeben. Aber es ist ja keine Strategie. Ja. Mhm. Es ist halt, es macht halt Härte, es macht innerlich hart, aber es schafft keine Verbindung zwischen den Menschen. Ja. Und das ist vielleicht das, was mich so fasziniert, dieses große Potenzial, was einfach drinsteht. Also dieser Wachstumsschritt und diese Entwicklungsmöglichkeit. Also sei es jetzt in Teams oder ja, wie gesagt, trifft jeden Einzelnen von uns.
Jetzt ist es vielleicht nicht mehr das, was du in der Hauptsache tust, aber du hast ja auch Unternehmen begleitet in so Übergabeprozessen und da gibt es ja einerseits so diese fachliche Geschichte, wo sich halt irgendwie dann vielleicht Eltern und Nachwuchs inhaltlich ein wenig gegenüberstehen und so der Klassiker, der Junior will halt dann modernisieren und da bleibt man halt dann auf traditionellen Dingen, an denen reibt sie sich. Das würde ich jetzt gerne ein bisschen auf Zeiten tun, sondern es gibt ja auch so diese unausgesprochenen Dinge, die da mitlaufen. Und da sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast, Generationen, Dinge werden halt weitergegeben. Ich will jetzt nicht gleich wieder vom Konflikt reden, weil es sind auch gute Sachen, die weitergegeben werden. Wie sehr haben wir denn solche Dinge am Schirm? Weil meiner Erfahrung nach sind die schon ganz schön wichtig, nur reden wir halt selten reflektiert drüber.
Du sprichst das Thema Nachfolge an und Nachfolge ist ja in erster Linie zwischenmenschliche Erklärungsprozesse. Weil für alles andere habe ich dann vielleicht einen Unternehmensberater oder einen Steuerberater, der das Rechtliche macht und das Fachliche ist zum einen Mitwuchs und einfach ein Austausch. Aber was ganz oft auf der Strecke bleibt, ist natürlich, wie du gesagt hast, das Unausgesprochene. Das heißt, Erwartungen, was traut die Senior-Generation wirklich der Junior-Generation zu? Was wünscht sie sich vielleicht auch insgeheim fürs Kind oder für den Betrieb? Ja? Und wo steht der Nachfolger? Ja? Und das sind oft Welten, was dazwischen liegen und von anderen Visionen natürlich über Dinge, die ja vielleicht in der Kindheit schon aufeinandergeprallt sind im Sinne von, es wollen zwei Kinder übernehmen oder drei Kinder vielleicht sogar übernehmen und der eine sagt, ja, okay, ich habe, es ist ja immer der bevorzugt worden, ja. Oder ich bin da eh nie so gesehen worden in dem, ja, oder ich habe mir das eh nie zutraut worden oder zutraut, oder ich war eh immer der schlechtere Schüler oder was auch immer. Ja. Also da prallen auf einmal so viele Dinge aufeinander, wo man eigentlich im Normalfall, wenn man jetzt keine Übergabe hat, vielleicht als Familie gar nicht drauf schaut. Ja. Und das macht natürlich mit beiden ganz viel, ja. Und das ist aber gleichzeitig auch eine wahnsinnige Chance, da eben wirklich auch das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Ja. Also das heißt, es ist ja extrem wichtig, was die Senior-Generation mitbringt, an Wissen, an Erfahrung und gleichzeitig aber auch der Blick von der Junior-Generation ist so wichtig. Und da startet man einfach tatsächlich am besten einfach mit einer ganz simplen mit einem ganz simplen Erwartungsabgleich.
Jetzt haben wir ja immer natürlich hochindividuelle Dinge, wo man dann sagt, das kann man nicht verallgemeinern. Gleichzeitig komme ich schon immer mehr zur Erkenntnis, naja, gewisse Muster kennen wir vielleicht in verschiedenen Ausprägungen dann schon. Gibt es so aus deiner Beobachtung so die ein, zwei Highlights, die halt irgendwie immer wieder vorkommen? Du hast jetzt solche Sachen gesagt wie, ich war ein schlechter Schüler und darum traut es mir nicht zu. Und das liegt ja wo ganz woanders. Aus der systemischen Betrachtung macht es natürlich völlig Sinn. Aber ja, gibt es da so Dinge, die halt so immer wieder mal auftauchen in verschiedenen Ausprägungen?
Auf dem Nachfolgeprozess ist es natürlich ganz oft, dass die Erwartungen der Eltern halt tatsächlich sind, das so weiterzuführen, wie es ja sie aufgebaut haben. Ja. Sie sagen zwar, oder oft wird dann doch gesagt, mein Sohn, meine Tochter hat alle Freiheiten und soll so machen, wie es er oder sie halt mag. Ja. Aber es wird halt dann oft anders gemacht. Also es ist ja, das haben wir wieder bei Walk the Talk, also was ist jetzt das, weil da natürlich eine ganz eine starke Loyalität natürlich dahinter ist, ja. Eine Identität damit natürlich auch verbunden ist, ja. Ich bin die Firma, ja, oder bin so ein Teil die Firma, ja. Und wenn der das dann anders macht, ja, dann macht das was mit mir. Ja, das haben wir wieder bei diesem persönlichen Nehmer oder das, weil ich mir was anderes gewünscht habe oder weil es meiner Meinung nach so am besten funktioniert, ja. Das sind sogar, das ist ein ganz großer Klassiker und natürlich auch, also nicht jetzt bewusst, ja, weil der Nachfolger oder der Senior, die Senior-Generation schon weiß und die sich dem schon bewusst ist, dass es einfach ein Loslassprozess auch ist, ja. Aber diese Dinge passieren einfach unbewusste oder unterbewusste, dass einfach, wie gesagt, walk the talk, einfach Dinge anders handgehabt werden, als wie es besprochen worden sind, ja. Weil es halt immer so gemacht worden sind, ja.
Ich mag ein bisschen wieder zurück zu deinem Hauptthema irgendwie kommen. Bleiben wir beim Beispiel, jetzt ist irgendwie der Junior, ist halt jetzt irgendwie, das hat funktioniert und jetzt haben wir da so die neue Führungskraft da vorne und jetzt stellt der fest, für sich selbst, mein Team ist nicht konfliktfähig. Was kann er tun?
Was kann er tun? Also das fängt natürlich bei ihm selbst an. Ja. Also ganz oft ist, wenn du gesagt, wie du zuerst gesagt hast, okay, was sind so Sager oder so. Also was ich ganz oft natürlich dann nachher ist, ich bin ja kein Kindergärtner oder ich bin ja keine Kindergärtnerin. Ja. Oder ich habe ja da keinen Kindergarten zu betreuen. Die Kinder, ich traue ja wohl, kann ja nicht wohl zutrauen, dass die selbst schaffen. Mhm. Ja. Und ich sage dann gern ja und nein, weil natürlich ist wichtig, bis zu einem gewissen Grad den Ball im Team zu lassen oder in der Verantwortung, wo es hingehört. Dennoch muss man bedenken, dass das Teamdynamiken, also dass da ganz viele Dynamiken auch vermischt werden. Ja. Also das heißt, das sind natürlich die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die unterschiedlichen Erwartungen. Und da sind wir wieder beim Thema, die wenigsten haben jetzt wirklich gelernt, wie löse ich einen Konflikt, sondern Konflikt und Ärger war ja eigentlich eher was Schlechtes und mit Angst verbunden. Das heißt, die kommen da aus den, also jeder hat natürlich da seinen eigenen Erfahrungsrucksack mit. Und dann die zweite Herausforderung, was da natürlich sehr stark wiegt, wir sind da in einem Umfeld, wo man eigentlich sagt, naja, ich bin ja da zum Arbeiten da, das sind ja keine Freunde, da kann man ja sachlich was klären. Ja. Natürlich kann ich sachlich was besprechen, ja, aber wenn ich verletzt bin, weil meine Kollegin jetzt die Führungsposition gekriegt hat und ich die eigentlich auch haben wollte, oder weil meine Kollegin das Projekt gekriegt hat und ich das auch haben wollte, dann kann ich schon sachlich drüber sprechen, aber was natürlich bleibt, ja, ist diese Verletzung, ja, oder diese Zurückweisung oder die Enttäuschung, ja. Und das ist diese Diskrepanz, was dann oft in Teamkonflikten einfach schwer macht, ja, weil jeder erwartet, ja, jetzt muss es wieder passen, ja, und die schleppt es aber monatelang oder vielleicht jahrelang mit und irgendwann poppt es dann wieder auf und kommt es dann möglicherweise zu einer Mediation, weil andere Dynamiken noch mitgespielt worden ist und dann erzählt man dir als erster genau die Geschichte, was da vor 3 Jahren war.
Wie hält man denn das gesund? Ich bin mit so einem Glaubenssatz aufgewachsen aus dem Elternhaus. Du darfst nicht aufs Geld schauen, das muss man halt aushalten. Bist halt dort, damit du arbeitest und mein Gott, das ist, macht nicht immer Spaß. Das ist letztendlich der Grund, warum ich heute selbstständig bin. weil ich mir es da selber zu einem großen Teil richten kann, wie ich es haben mag. Wann ist denn der Punkt, wo wir es nicht mehr ausholen sollen?
Weil als Mitarbeiter jetzt oder als
ja, so, sowohl, vielleicht macht es Sinn, beide Perspektiven irgendwie einmal zu bringen, weil das ja nicht dieselbe Ausgangslage ist.
Ich beginne beim Mitarbeiter. Beim Mitarbeiter ist es oft so, da fühlen natürlich ganz viel, wie du ja schon gesagt hast, Glaubenssätze mit ein, wie geht es der Person, wie reflektiert ist die Person. Und oftmals ist natürlich dann, gibt's diese Mitarbeiter, die zwar sehr unzufrieden sind im Job, ja, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber einfach in dieser Komfortzone bleiben. Ja. Und meistens ist es dann nicht dieser einzelne, es ist ja der einzige Bereich, der einzige Lebensbereich, der jetzt nicht 100% erfüllend ist, ja, sondern ist es einfach was die Person oder der Mitarbeiter aus anderen Lebensbereichen auch kennt, ja. Das heißt, die oder der bleibt da. Der bleibt in der Komfortzone und die geht da möglicherweise sogar in Pension. was für die Führung extrem herausfordernd sein kann, ja. Mhm. Weil die Führung hat natürlich die Möglichkeit, zum einen eher eine Teamkultur zu schaffen, eine motivierende, ein Team aufzubauen, was eigenständig arbeitet, sehr die Leute ins Team zu holen, wo ich sage, okay, die entsprechen meinen Werten, die entsprechen meinen Vorstellungen, mit denen kann ich die Ziele erreichen. Und gleichzeitig habe ich dann, wenn herinnen sitzen, der vielleicht schon länger mitgetragen worden ist, oder mhm. wo ich halt irgendwie merke, okay, das geht sich irgendwo nicht aus, ja. Das heißt, es sind Gespräche geführt worden, es sind Versuche gemacht worden. Und irgendwann darf aber auch dieser Punkt kommen, wenn ich wirklich merke, der bewegt sich gar nicht. Ja. Und ich habe wirklich auf Augenhöhe probiert, ich habe dem Feedback gegeben, an dem er auch wachsen kann, also wo wirklich auch Entwicklungspotenzial sichtbar wird, habe ihm Unterstützung angeboten oder ihr und es bewegt sich gar nichts. Mhm. Dann darf man auch sagen, man darf sich auch beruflich trennen.
Jetzt mag ich ein bisschen auf deine Rolle als Unternehmerin kommen. Alles immer eitel Wonne mit allen Kunden, alles immer super, alles konfliktfrei und einfach.
Um ehrlich zu sein, ja.
Okay.
Also ich muss wirklich sagen, ich bin in dieser glücklichen Lage und über das freue ich mich jeden Tag, dass ich tatsächlich mit Menschen arbeite, mit denen würde ich wahrscheinlich sogar Abendessen gehen. Mhm. Also es ist wirklich jedes Mal wirklich eine sehr ehrliche, authentische Beziehung. Und ja, ich bin über das extrem, extrem froh. Ja.
Wie machst du das? Weil das hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit Filtern zu tun. Also was sind so die Entscheidungskriterien, wo man halt sagt, okay, das ist jetzt einfach eine Kundschaft, ein Projekt für mich, in dem ich meine Stärken ausspielen kann, mhm. wo wir miteinander schwingen, was passt. Ich habe es bei mir selber auch immer wieder lernen müssen, dass ich halt nicht alles nehme. Und wenn ich beim Erstgespräch schon spüre, passen nicht.
Ja.
Ein Kollege von mir hat einmal von den Golden Rules geredet, die er da anwendet. Wie fühlt das das? Wie machst du das, dass du genau in diese Situation kommst? Das ist ja der Traumzustand.
Ich mache wirklich einen kompletten Erwartungsabgleich am Anfang. Also ich sage, wir starten tatsächlich so, dass wir schauen, okay, wo steht die Person und was kann ich wirklich da dazu geben? Also wir sprechen wirklich auch von einer wir gleichen unsere Perspektive ab. Ja? Mhm. Weil mir das zum einen auch wichtig ist, also ich gehe nicht mit wenig in der Zusammenarbeit, gerade Führungskräfte, wenn es um eine längere Begleitung geht, wo das für mich nicht 100% stimmig ist und wo ich nicht 100% überzeugt bin, dass ich die Person dahin bringen, wo sie gern hin möchte.
Mhm.
Weil, also das kann der lukrativste Auftrag sein. Ich würde den ablehnen und ich lehne auch gelegentlich ab. Ja. Mhm. Also es kommt tatsächlich ganz, ganz selten vor, dass jemand kommt und mit mir arbeiten möchte, was für mich, und ich merke, es passt nicht. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Ja. Aber ich würde das auf gar keinen Fall machen, ja, weil es einfach unangenehm wird für beide Seiten. Ja.
Ja. Gut, wenn man es weiß, weil es ist ja nachzulesen bei mir immer wieder. Ich habe mich ins Burnout mit solchen Sachen gearbeitet, weil ich halt dann Projekte gemacht habe, genau aus diesem Grund, außer du musst das aushalten, das ist Arbeit, das muss jetzt nicht zwangsläufig Spaß machen. Und dann drauf gekommen bin, das ist energetisch jetzt nicht die allerbeste Idee gewesen, die ich so gehabt habe in meinem Leben. Und vor dem Hintergrund ist es ja dann perfekt, wenn es genauso laufen kann.
Ja, und ich denke, da geht es, glaube ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, einfach um Erwartungsabgleich. Ich habe gerade jetzt vorgestern ein großes Projekt abgelehnt, was ich grundsätzlich voll gern gemacht hätte. Aber da ist es darum gegangen, die haben schon relativ konkret gewusst, was sie wollen. Und ich hätte das Projekt komplett anders aufgezogen. Und für mich war das dann, also es war sich irgendwie nicht ausgegangen. Ja, also, so einfach wen anderen in eine Schablone pressen oder sich selbst eben dann verbirgen, das passt nicht. Also das geht sich nicht aus, auch wenn es, ja.
Mhm.
Nein.
Jetzt hat man so ein Gespräch gemerkt, du bist natürlich sehr reflektiert, du bist halt auch so in der Meta-Position, wo du halt dann so ein bisschen Dinge auch dir anschaust, klarerweise aus deiner Rolle. Wie hältst du das denn mit dir selber im Geschäft? Wie verlierst du die Gesamtperspektive nicht?
Ich nehme immer wieder Tage. Im Idealfall sind das Montag und Freitag, so wäre es eingeplant, dass das wirklich so ein Geschäftsführerinnen-Tag ist für mich. Also wo ich wirklich sage, okay, sind diese zwei Tage, wo ich mein Business plan, wo ich die nächsten Schritte plan, wo ich mir um mich kümmere, ja, wo ich auch sage, okay, wo stehe ich gerade, also wo brauche ich mehr oder weniger, wo ich auch schaue, okay, was ist, wo ich auch die Projekte reflektiere, wo ich auch meine letzte Woche oder meinen letzten Monat reflektiere. Und das sind normalerweise Montag und Freitag. Es kommt leider halt, was leider, es kommt vor, dass ich mir Termine nicht buche. Also es, ja.
Kenne ich, bei mir sind vom Montag, Dienstag, Mittwoch und am Freitag habe ich auch so Blöcke, die nicht als fix gebucht drinnen sind, aber wo halt gewisse Aufgabenbereiche passieren sollten. Ich glaube, ich habe das noch nie hundertprozentig durchgehalten, seit ich mir das so angelegt habe. Aber es ist da und es ist der ständige Reminder. Also ihr kennt das ganz gut. Ich glaube, an der Stelle können wir es abbinden, weil wir haben einen sehr breiten Weg hingelegt. Wenn du jetzt so zurückschaust, so auf die 18-Jährige, die noch nicht gewusst hat, was da Neues daherkommt, was hättest du der irgendwie mitgegeben, so dass die ein, zwei Learnings, die vielleicht damals schon hilfreich gewesen waren?
Also jetzt wirklich rückblickend, wie sind die mir da jetzt tatsächlich gerade stehen, ja, so als komplett 18-Jährige, was vielleicht nicht einmal morgen gedacht hat. Und ich würde ihr tatsächlich sagen, sie soll genau da bleiben.
Okay. Ja,
also soll genau da bleiben in dem Weg und im Vertrauen bleiben. Ja.
Schön.
Ja. Einfach, weil ich glaube, dass mir einfach jeder Schritt, den ich gegangen bin, aber noch hart war, teilweise, da waren ich natürlich auch viele Tiefs gehabt habe, ganz klar, extrem wertvoll war. Ja. Und das sage ich wirklich aus tiefstem Herzen, also, weil mir das einfach immer wieder, also wie es halt mit Wachstumsschritten ist, es ist halt, geht halt runter, ja. Und man glaubt, ich bin oft sehr, ich fühle das dann auch sehr intensiv, ja.
Okay.
Aber das, was dann einfach nachher kommt, ja, wenn man da durch ist, ist halt einfach extrem wichtig und extrem schön. Und dann schaut man zurück. Und das ist genau der Grund, warum ich jetzt zurückschaue auf die 18-Jährige und sage, eigentlich, ich weiß halt jetzt nicht, was jetzt komplett, oder wo ich jetzt sage, das war jetzt der große Fehler oder das war jetzt, ja, ich habe immer schon eine positive Einstellung mitgehabt, ich war immer schon lösungsorientiert und dass ich halt als 18-Jährige nicht durchgehabt habe, dass ich halt am Morgen gedacht habe, ja,
Okay.
Aber dass ich halt einfach die Dinge genommen habe, wie sie sind und einfach in diesem Vertrauen bleiben, einfach, dass alles gut ist. Ja. Und das hat mir meine Mama auch mitgegeben. Ja. Also der Glauben an dich selbst kann Berge versetzen. Wände, hat es gesagt.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Alles zu dir in den Shownotes in der Ausgabe und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Danke, Daniel, für das Gespräch.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.